Heute mit Ralf Diemert, dem Gründer von der Hart.
Ich mache das ja jetzt schon, also diese Nische schon lange und kenne mich da auch, glaube ich, ganz gut aus. Und auch die Mitarbeitenden kennen sich mittlerweile auch ganz gut drin aus. Und wir haben einfach ein extremes Alleinstellungsmerkmal.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Ralf Diemert im Redfield Podcast hier auf der CO Pop begrüßen zu dürfen. Er hat im Booking einmal alle Perspektiven in den letzten 20 Jahren durchlaufen. DIY, Major, Indie und jetzt auch seit 6 Jahren wieder selbstständig mit Von der Hart, einer Booking-Agentur für Performing Arts. Und das kann man stilistisch grob einordnen zwischen Neoklassik bis Elektronik. Kann er gleich noch mehr zu erzählen. Herzlich willkommen, Ralf Diemert.
Dankeschön.
Ja, bitte. Ralf, die unausweichliche Frage zuerst. Hast du schon mal in deinen langen Jahren, wo du Booking machst, jemals einen Artist nach Melle gebucht?
Nee, glaub nicht.
Das ist schockierend. Nee. Aber eher für Melle, glaube ich. Also wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, Melle, da komme ich her. Und
ich kenne ja echt in vielen Städten die Clubs, aber in Melle fällt mir keiner.
Da gibt es ja auch keinen.
Gibt's gar keinen.
Ja,
ne? Nee. Nicht eine Bierhalle oder irgendwie.
Ja, sowas in der Art.
Okay. Jugendzentrum.
Ja, das gibt's. Da habe ich früher Konzerte gemacht, aber ich bin ja auch nicht mehr jugendlich, sagen wir es mal so. Aber das ist wieder ein ganz gutes Stichwort. Wie ging das denn bei dir los in der Musikbranche mit der Musik? Eben ja eigentlich genau dort, ne? Jugendzentrum, selber Musik machen. Band haben.
Ja, klar, natürlich. Ja. Also wie bei vielen, glaube ich, von uns aus der Generation, aus dem Alter, irgendwann mal angefangen in einer Band zu spielen, selbst Konzerte veranstaltet für die Band, andere Bands eingeladen, damit sie bei uns spielen können. Wir haben dann im Austausch bei denen gespielt und dann kam eins zum anderen.
Ja. Ja. Und du warst dann immer der Typ, der sich um alles kümmern musste.
Ich war der Basser und wir hatten ein Faxgerät zu Hause. Das hat geholfen. Und es gab ja unterschiedliche Aufgaben, die man sich dann so zuteilte. So, ne? Ja. Unser Drummer hat dann die Flyer gemacht und ich habe die Clubs gebucht. So.
Okay, alles klar. Das war aber ein relativ kurzes Unterfangen dann mit der Band, oder? Das waren nur wenige.
Oh nein, ich glaube, das ging schon recht lange. Ne? Ja. Also im Verhältnis jetzt so. Ich glaube, als Band waren wir bestimmt. Keine Ahnung, so on-off, 2, 3, vielleicht waren so 4 Jahre zusammen, ne?
Ja, ist ja kurz.
Ja, schon. Oder? Aber ich meine, weißt du, wenn du 17 bist, ist das natürlich dann auch länger, ne? Die 4 Jahre. Okay. So. Bis du dann Anfang 20 bist und realisierst, dass das alles doch nicht so viel Sinn macht, ne?
Ja, das stimmt. Dass man
sich da irgendwie auflastet.
Nur nochmal so zur Einordnung, weil jetzt bist du ja in Berlin und da bist du ja auch eigentlich schon seit vielen Jahren beheimatet. Mhm. Du kommst aber ursprünglich aus Landau.
Ich komme aus Landau, aus der schönen Pfalz.
Ja, aus Süddeutschland. Okay. Okay, dann lass uns doch mal gucken, wie du dann den Schwenker gekriegt hast, weil das machen dann ja doch nicht alle, die Musik machen, in die Musikbranche. Also war für dich dann klar, das mache ich weiter, das professionalisiere ich, oder war das einfach so ein ganz natürlicher Prozess?
Nee, ich glaube, das war am Anfang mal so ein bisschen so ein Wunschdenken, dass du mit dem, was du machst, auch noch mehr machen kannst, aber das war nie irgendwie auf Geld verdienen aus. Das war, da ging es um, ne, Wochenenden irgendwie mit Freunden zu verbringen, Bands, Künstlerinnen, Künstler irgendwie in die Stadt zu holen, in den Club zu bringen, so gemeinsam auf Tour fahren. Und wenn da am Ende irgendwie was übrig blieb, dann hat man das wieder ins nächste Konzert investiert. So. Ja. Also da hat man sich nichts in dem Sinne ausbezahlt. Und das ging über ganz, ganz viele Jahre, ging das so. Also es war komplett DIY für die Szene, mit der Szene, und das ging ja bei allen so, die da mitgemacht haben.
Ja.
Und irgendwann musste ich dann Geld verdienen, weil ich mir vergessen hatte, zurückzumelden an der Uni, und hatte auch die Fristverlängerung verpasst, und dann rief mich irgendwann meine Mutter an und sagte, du, ich habe hier einen Brief bekommen, ich muss das Kindergeld zurückzahlen, ne? Weil du bist ja nicht mehr immatrikuliert, ich gebe dir jetzt noch ein halbes Jahr und dann stehst du auf eigenen Beinen, ja. Und dann hat das auch irgendwann funktioniert. Aber halt, ne, neben Jobs in der Bar gearbeitet.
Ja.
Und dann wurde das immer mehr und mehr. Und man konnte den Job in der Bar zurückfahren.
Ja. Das heißt, was war denn so der erste Schritt in der Musikbranche? Du hast, glaube ich, dann angefangen mit dem Praktikum beim BMG?
Das war, also, wann war das? Ich weiß nicht, 97 haben wir in der Band angefangen zu spielen. 98 ist das erste Konzert gemacht mit einer tourenden Band.
Ja.
Also jetzt mal über den größeren über die größere Region hinaus. Das waren damals die Get Up Kids und Prayed.
Das ist ganz witzig, ne? Also Ronsberger von Antics Records, dem habe ich erzählt, dass wir uns treffen. Und der sagt, ja, ich glaube, der Ralf hat damals seine erste Band, seine erste Show außerhalb von Landau in Zwiesel gespielt. Und er hat das veranstaltet.
Ja, das kann sein. Ja.
Deshalb schöne Grüße von Euse.
Ja, vielen Dank. Ja. 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 Der hat uns damals eingeladen. Ja. Dann sind wir nach der Schule sind wir nach Zwiesel gefahren und nachts noch zurück und waren dann am nächsten Tag wieder fit. Und dann lernst du Leute kennen, so bringst dann weitere internationale Künstler in dein Jugendzentrum oder in den ansässigen Club, ins Logo nach Landau. Und dann wird das immer mehr und man wird angerufen, wird gefragt, willst du die Band veranstalten, willst du hier mal mitmachen? Und dann dachte ich mir, hatte ich damals in Karlsruhe studiert, dachte ich mir, das klingt ja alles irgendwie ganz spannend, aber ich hätte gerne mal auch einen Einblick, ne? Einen tieferen Blick so in die Branche, habe mich dann bei verschiedenen Firmen beworben und die BMG damals in München, die waren die ersten, die mir wirklich ein konkretes Praktikumsangebot gemacht haben. Und dann bin ich nach München gezogen.
Okay. Von da ging es dann aber relativ schnell, glaube ich, auch weiter in quasi die erste Booking-Agentur. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch so lief, dass dich immer mehr Leute angerufen haben und gefragt haben, kannst du nicht nochmal irgendwie mehr für uns machen? Denn dann wurde irgendwann dieses Two for the Road.
Also das Two for the Road gab es schon vorher.
Okay.
Das hat immer, das kam so aus dem DIY-Ding aus Landau und Karlsruhe. Da habe ich auch schon meine erste Europatour damals gebucht mit einer Band aus den Staaten, Pop Unknown. Da war ich dann auch 6 Wochen mit auf Tour gefahren, Merchandise verkauft von was war das? Oslo bis runter nach Barcelona und irgendwie bis rüber nach Wien, London etc. so. Und Two for the Road lief dann immer so nebenher. Ja? Immer hab das Praktikum gemacht damals bei der BMG und hab auch mit Bands mit Two for the Road nebenher gearbeitet, haben im Café Kult in München mit einem Konzertkollektiv Konzerte veranstaltet und das Two for the Road ging dann bis ich bei der Warner dann letztendlich anfing, 2008.
Ja. Dann lass uns doch mal kurz über Two for the Road sprechen, denn im Grunde genommen war das ja eigentlich auch dann etwas, das war mir natürlich schon noch alles sehr bewusst, ich habe es nochmal rausgesucht und teilweise war das ja wirklich so, du sagst das jetzt so selber lapidar, dann irgendwie quer durch Europa gefahren und gebucht, also das stelle ich mir schon in jungen Jahren, in den 20ern, einfach so als Indie-Agentur so zu starten, ziemlich interessant vor und auch fordernd vor, aber wie ist das alles so entstanden? Ist das wirklich alles nur so auf Zuruf passiert oder gab es da einen Plan hinter?
Nee, einen Plan, das zu buchen.
Ja, generell für diese Firma sozusagen, für diese Agentur.
Ja, zu dem Zeitpunkt gab es da, glaube ich, keinen Plan. Nee. Das war ein Hobby, ne? Also da hatte ich jetzt nicht noch irgendwie drauf spekuliert, dass ich die Firma irgendwann noch größer mache und dann sonst wo einsteige oder das kam dann so peu à peu, dass ich anfing mit vielen, vielen Acts aus Schweden zusammengearbeitet, hab's auch im Gegensatz zu vielen anderen Deutschen, ich habe mich weniger so auf das Konzerte veranstalten konzentriert, sondern wirklich so auf das Buchen von Shows, also wirklich als Agent zwischen Künstler und Künstlerin und Clubveranstalter und da hast du dann auch immer wieder neue Angebote bekommen. So. Und das wurde dann, ich habe dann damals mit José González, das war das erste Mal, den ich dann aber eher als Veranstalter in Deutschland anfing zu betreuen, habe ich das erste Mal gemerkt, boah, da ist echt Potenzial.
Ne? Ja, voll. Ja.
Also da machst du irgendwie einen 100er-Club, dann machst du einen 200er, auf einmal machst du irgendwie 500 Tickets und so. Da hast du dann auch echt gemerkt, wenn du noch mehr von solchen Künstlern und Künstlerinnen hast, so, dann kannst du damit dir auch ein Leben bestreiten. So, ne?
Also, ja, voll. Ja. Also das finde ich halt ganz spannend, weil du das jetzt erstmal so ein bisschen so tust, als ob das jetzt so ein bisschen Hobby und ein bisschen was
gemacht hast. Nee, das war es ja auch am Anfang. Wie gesagt, ich habe nebenher immer noch gearbeitet und wollte mich auch zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig nur von diesem Booking abhängig machen, weil ich hatte zu vielen von diesen Bands auch nach wie vor noch immer noch eine freundschaftliche Beziehung. So. Und wollte das einfach auch nicht überstrapazieren mit immer nur noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ne? Mhm.
Was war denn so die erste große, vielleicht auch Tour, wo du sagst, so, boah, das war damals so ein Ding, Riesenaufmerksamkeit, Riesenclubs, Riesengeld?
Na, ich glaube, also die Konzert, also auch dieser der schnelle Wachstum und von José, das ist Also das fand ich total begeisternd. Also hat mich auch extrem motiviert.
Ja.
Dann hatte ich auch noch so einen Act, Peter, Björn und John. Den habe ich auch ein paar Konzerte gemacht in Deutschland. Das ging auch relativ zügig so, weil die so einen Mega-Hit hatten im Radio. Das war das erste Mal, dass ich da so mit Berührungspunkte hatte. Dass dann Radiokonzert, Radiopräsentation etc. Und ansonsten waren das dann aber, also was ich immer von Anfang an am meisten mochte und auch immer noch mag, das sind diese großen Touren buchen. So, ja. Ne? Wenn du wirklich in der Lage bist, für einen Act 4, 5, 6 Wochen durch Europa.
Ja.
So, ne? Also wenn du, also das motiviert mich und also fordert mich einfach auch komplett nach wie vor noch heraus, wenn du dann das erste Mal eine Show in Bukarest hast.
Ja. 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 Ja,
klar, es sind immer so diese Orte, die sind immer auf der Landkarte, die sind in jedem Tourplan drin, aber wenn es dann wirklich mal so Richtung Osten geht, Südeuropa, das sind tolle Sachen. Ich habe auch eine Tour für Lok gebucht, das war gerade das, was die Jungs auch gemacht haben damals, mit dem Sprinter durch ganz Europa gefahren, dann von, keine Ahnung, Wien nach Bukarest, nach Sofia, nach Istanbul runter und dann im Prinzip so dieses, wenn du das dann so vor dir siehst und weißt, oh, heute spielen sie hier, morgen dort und so, das ist schon also sehr befriedigend und auch sehr herausfordernd so, ne?
Total, ja. Hattest du damals schon Personalverantwortung? Also gab es da schon ein kleines Team?
Ne, ich habe ja Two for the Road damals mit Matze gemacht. Mhm. Der kam dann dazu. Also ich habe, also war meine Agentur und Matze fing dann an, aber das war schon eher dann auch ein gemeinsames Projekt für ein paar Jährchen. Und dann hatten wir uns getrennt. Ich habe die Agentur weitergeführt und hat dann einen Assistenten, der für mich so zusammengearbeitet, ein guter Freund von mir, und dann fing noch eine dritte Person an, hat man nochmal eine Praktikantin, glaube ich, auch für einen Zeitpunkt. Und das ist also fern von dem, was es jetzt ist, natürlich. Ne?
Ja, ja,
also
klar.
Auch wie man sich selbst sieht und was du auch als eine Personalverantwortung vermutlich bezeichnen würdest.
Okay, das heißt wirklich dann ganz natürlich gewachsen und gemacht und getan. Total spannend. Wie viel von diesen Leuten und Kontakten, das wird, glaube ich, einem immer erst so im Nachhinein deutlich. Ich hatte ja gerade auch von Euse erzählt. So. Wie viel davon sind noch da oder sind jetzt so in deinem Netzwerk und sind quasi so mitgewachsen, so sag ich mal so aus dieser Indie-Punk-Jugendzentrum-Szene in solche Jobs, wie du sie jetzt machst?
Na, ich glaube, da gibt es immer noch sehr, sehr viele in unserer Altersgruppe. Weil das ja auch so eine, also du realisierst ja auch irgendwann, dass du nichts anderes mehr machen kannst oder auch willst. So, ne? Also ich finde, den Absprung zu finden, so, der ist verdammt schwierig. Ne?
Ja.
Weil du einfach auch mit so viel Herzblut da drin hängst und es dir auch extrem viel zurückgibt. So, was sich jetzt in einer freien Wirtschaft wahrscheinlich schwieriger irgendwie darstellen lässt. So, ich habe einen guten Freund, der arbeitet für eine richtig, richtig große deutsche Firma. Und der hat kein Handy, ja. Der arbeitet Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr und hat wirklich das Wochenende frei. Ja? Und er sagte auch zu mir...
Große deutsche Firma, ist das der Staat?
Nee. Es gibt ja keine Deutschland GmbH. Ne? Ja, also das ist, weißt du nicht, in welche Richtung New Race da gehen willst. So. Und er sagte auch, da musst du auch Bock drauf haben.
Ja, klar.
Ja? Und ich sagte mir, ja super, ich hätte da bestimmt Bock drauf, so am Wochenende nur das zu machen, was ich wirklich machen will und nicht irgendwie auf der CO-Pop abzuhängen. Oder sonst wo zu sein, so, ja, weil die meisten Konzerte und Festivals sind ja am Wochenende.
Ja, klar.
Ja? Und trotzdem musst du dann deinen Wochenalltag stemmen.
Klar.
Aber nee, ich glaube, es gibt nach wie vor extrem viele, die das machen und die das auch gerne machen. Ja. Und man sieht ja auch so ein paar Leute hier im Publikum, mit denen ich auch schon viel und lange zu tun habe und die zum Teil auch in Bands gespielt haben und mittlerweile auch Geschäftsführer sind von Musikagenturen, so, ja. Ich glaube, da bleibst du einfach gerne dabei. So.
Ja.
Und jetzt in unserem, also in meinem Netzwerk, in meinem Veranstalterinnen-Netzwerk, Booker Festivals, da hast du einfach ganz, ganz viele, die auch mitgewachsen sind, die als Praktikant anfingen in Clubs und die mittlerweile da auch eine leitende Programmverantwortung haben.
Hat man dann noch einfach ein anderes Verhältnis dann sicherlich.
Ja, klar. Ja.
Lass mal kurz über deinen Absprung. Du hast eben das so kurz erwähnt, Absprung. Das fand ich eigentlich nochmal ein ganz treffendes Stichwort. Eigentlich klingt das ja so, dass dein eigenes Unternehmen Two for the Road jetzt gar nicht so schlecht lief im Prinzip. Also hätte man ja auch vielleicht sagen können, hey cool, das ist irgendwie was, weiter Gas geben, man ist jung, sieht gut aus. Aber du hast dich dann doch entschieden, das eigentlich ja aufzugeben, so habe ich es wahrgenommen. Und bist dann eigentlich in einen ganz anderen Bereich gegangen, natürlich Booking so, du bist dann zu Neuland gegangen, Neuland Concerts, damals gegründet als Division von Warner Music, also Major. Was war so der Grund für dich zu sagen, ey komm, das hat erstmal so keinen Sinn, ich mache jetzt was anderes.
Mhm. Also als dann dieses Two for the Road Projekt wuchs, habe ich relativ schnell dann auch für mich so festgestellt, dass es für mich wahrscheinlich sehr schwierig wird, das Potenzial komplett alleine zu entfalten. Also ich muss dafür wahrscheinlich lange arbeiten und ich hätte aber natürlich auch Lust, noch mehr Einblicke in das ganze Musikgeschäft zu erfahren und dass mir das natürlich mit einem Partner, mit einer anderen Agentur schneller gelingen könnte. So, ne? Weil ich meine, das war ja alles sehr Indie, durchaus professionell so in Strukturen, aber ne, sehr DIY. Und dann hatte ich da auch andere Gespräche geführt und habe ich zum Teil immer noch Freunde, die mir da also auch als Mentoren immer zur Seite standen. Und dann gab es das Angebot von Christian Gerlach, ob ich nicht Teil von dieser neuen Abteilung werden wollen würde. So. Und dann haben wir uns da getroffen und drüber gesprochen. Und er hat mir so sein Grundkonzept erklärt. Und ich habe dann für mich auch relativ schnell erkannt, dass das was sein kann, was mir einfach weiterhelfen kann, so im Grundsätzlich, wie ich das Potenzial für mich in der ganzen Branche, in der Industrie halt auch einschätze. So, ja.
Was war der größte Unterschied für dich? Außer natürlich quasi ins Angestelltenverhältnis zu wechseln. Gab es eine andere Struktur, eine andere Arbeitsweise?
Ja, klar, natürlich. Also ich habe da, zu dem Zeitpunkt war er, der hat, glaube ich, Prokura bei Carsten Janker, hat dort das komplette Touring-Business verantwortet. Und ich habe größtenteils als Agent gearbeitet und ab und an mal so ein paar Indie-Acts aus Schweden nach Deutschland gebracht. Und auf einmal waren wir halt in London und saßen da mit den großen englischen Agenten am Tisch und haben Jason Derulo, Bruno Mars, Chanel Monet und also so diese ganzen dicken Indie-Major-Pop-Urban-Themen betreut. So. Und das war ein kompletter Unterschied. Ich habe da relativ schnell auch gemerkt, da geht es richtig um Geld. Ja? Also da wird wirklich gefightet auf letzten Penny. Und dass die Konkurrenz in Deutschland in dem Geschäftsbereich, in diesem ganzen Touring-Business, so extrem angespannt und hart ist. Also das war ja damals dann auch, die Warner hat ja gesagt, wir gründen jetzt eine eigene Touring-Division, eine eigene Booking-Division auch so, um im Prinzip den 360-Grad-Gedanken auch aktiv auszuüben und nicht nur Geld zu kassieren, sondern wirklich auch was dafür zu tun. Und das hat natürlich den großen deutschen Agenturen, FKP, MLK, überhaupt nicht gepasst. Mhm. So, ne? Also wurde da auch wirklich geschossen so gegen uns. Und das war schon hart so. Ne? Also wenn du irgendwie aus deiner wohlbehüteten Indie-Welt da kommst und alles ja irgendwie klappt, weil man ja auch dann befreundet ist mit Veranstaltern und auf einmal weißt du echt, okay, dein Act kommt nicht bei uns aufs Festival, weil ihr die Tour macht und so. Das war schon extrem.
Alles Learning, dass du so in so eine Art Politik reingerutscht bist.
Genau. Aber gleichzeitig hast du natürlich einfach auch mitbekommen, wie so große Touren abgerechnet werden. So. Und ich meine, bis zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, mein größtes Konzert, das wären so um die 1000 Tickets gewesen sein, was ja ordentlich nicht wenig ist.
Ja.
Aber wenn du dann auf einmal eine Tour mit 6000 Tickets abrechnest, so, also pro Show, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack.
Aber es ist ja auch schon so, und das finde ich immer ganz interessant zu beobachten bei allen Leuten, die Booking machen, du hast ja schon auch dann, weiß nicht alle, aber viele Artists dann, glaube ich, mitgenommen, oder?
Mhm.
Also das ist ja immer so ein Mysterium, das finde ich immer sehr spannend, dass ja oft Artists quasi an den jeweiligen Booker und Bookerinnen hängen, sozusagen. Mhm. Ne?
Also war das schon immer so. Ja. Es gibt ja auch neuerdings Agenturen, die Verträge schließen mit ihren Künstlerinnen und Künstlern. Das gibt es bei uns nicht in der Agentur.
Ja.
Also wir haben keinen einzigen Vertrag. Und das war auch im Vorfeld nicht so. Und deswegen war es dann letztendlich auch klar, wenn ich gehe, kommen die Acts mit, vorausgesetzt, sie wollen mitkommen. Ne? Ich meine, das ist natürlich immer eine Unterhaltung, die man führen muss. Aber bisher hat das eigentlich immer geklappt. Und deswegen waren dann halt diese Neuanfänge, also von der Warner weg zu Landstreicher, von Landstreicher zu Selective, ASS und dann letztendlich auch der Weg zurück in die komplette Unabhängigkeit, in die Selbstständigkeit vor knapp 6 Jahren, war dann halt auch immer relativ einfach, weil du natürlich auch immer, du konntest was mitbringen. Ne? Du hast nicht jedes Mal von Null angefangen. So, ne? Also du warst natürlich hast du auch ein Roster, ein Portfolio, mit dem es sich dann halt auch gleich gelohnt hat, weiterzuarbeiten.
Das ist eigentlich total spannend. Ne? Also was bedeutet das für eine Agentur, die Booking-Leute beschäftigt? Eigentlich müsstet ihr ja total hofiert werden.
Von wem?
Von der Chefetage. Weil im Grunde genommen es ja wirklich den Anschein macht, als ob ihr eigentlich so diese Artists immer mitbringen könnt.
Ja.
Dass ihr dazu in der Lage seid durch...
Naja, siehst du ja auch, dass öfters mal
genau.
Agentinnen, Agenten die Agentur wechseln. Ne? Und das machen sie ja oft nicht ohne Grund. So, weil ich denke mir, sie werden... Also, das ist ja auch so ein bisschen so die Krux in dem Business. Es sind alles relativ kleine Unternehmen, die meistens dann, also bis auf die Großen, halt Inhaber geführt sind. Und für einen Booker, der einen guten Job macht oder eine Bookerin, ist es dann halt auch schwierig aufzusteigen. Und dann ist es oft, also der Wechsel zu einer anderen Agentur mit einer eventuell höheren Position oder auch einem besseren Verdienst ist dann halt die einzige Möglichkeit.
Wie schaffst du es denn, dass diese Artists bei dir bleiben? Also wenn jemand wie ich, der ein Label macht, fragt sich ja das Gleiche und da passiert das oft nicht so. Also jetzt... das betrifft ja viele Labels dann, was ich so wahrnehme. Wie schaffst du das dann zum Beispiel, in deinem konkreten Fall, dass die Artists so lange bei dir bleiben? Also hast du ja wirklich dann auch Künstler, die du, glaube ich, fast deine ganze Zeit, Booking-Zeit betreut hast, die ja zum Teil sehr groß sind, also José González zum Beispiel.
Ja, das sind 20 Jahre jetzt.
Ja, das ist so krass. Also.
Ja. Ich glaube, letztendlich ist es immer sehr persönlich. Also ich glaube, bei uns läuft einfach auch, und das ist für mich auch so jetzt in der Agentur, das gehört so zur DNA dazu, es ist sehr familiär. Also sowohl im Team, also in dem Team unserer Angestellten, als auch so im Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern und auch den Managements, Labels. Ja, aber es ist auch der entscheidende Punkt. Und dass du
ist das nicht auch gleichzeitig die Gefahr, finde ich? Also dass man sagt so, okay, das wird jetzt zu persönlich, man kann gar nicht mehr so richtig miteinander arbeiten, weil... bestimmte Erwartungen sozusagen anders sind, als wenn sie so businessgetriebener wären.
Ja, kann sein. Also wir mussten uns das auch schon, oder wir haben uns auch schon von Projekten getrennt, wo man dann einfach auch nach 2-3 Jahren merkte, dass es halt, also dass man vielleicht nicht mehr die gleiche Vision hat. So. Und man muss immer ehrlich zueinander sein. Man muss sich treffen, man muss sich in die Augen blicken können und muss einfach auch konstruktiv miteinander umgehen. So. Und sich auch ständig selbst zu hinterfragen. So. Das ist auch eine Sache, die ich zu Neuland-Zeiten einfach gelernt habe. Das war einfach so dieses, also nicht so dieses Wachsen um jeden Preis, sondern halt auch ab einem gewissen Punkt so die Qualitätssicherung. Also weil das bringt ja nichts, wenn du gerade so einen Run hast, einfach alles irgendwie weg zu sein, was zu dir will, und ins Portfolio reinbringen, wenn du von deiner Struktur her das nicht umsetzen kannst. So. Weil ich meine, letztendlich sind wir ja nicht nur jetzt im Prinzip die Vermittler der Konzerte, sondern du hast ja auch einen gewissen Auftrag der Beratung, des Künstlerinnen-Künstler-Aufbaus. Was sind die nächsten Schritte? Wer könnten mögliche neue Partner sein?
Ja.
Und das geht, glaube ich, verloren, wenn du nicht mehr genügend Zeit hast, dich um das einzelne Projekt halt intensiv zu kümmern.
Ja.
Und die Zeit versuchen wir uns auch ständig auch zu nehmen. So.
Okay, ja. Wir kommen gleich nochmal zu dem, was du jetzt machst, aber was mich nochmal so anschließend an diese Thematik interessieren würde, vielleicht gibt es das ja auch heutzutage noch, dann, dass sich Bands fragen, Bookerin, Booker, die gehen jetzt zu einer größeren Agentur, wie in deinem Fall zu Neuland. Was hat sich für die dann verändert oder wo sind dann für die Gefahren unter Umständen oder worauf sollten die achten? Also erstmal könnte man ja meinen, okay, mehr Power, wenn du in so einer großen Agentur bist. Viel mehr Kontakte, bessere Shows, bessere Festivals, Slots, bla 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 so. Aber was ist vielleicht auch die Gefahr? Oder gibt es gar keine großartige Gefahr? Also was würdest du Bands raten, die in einer ähnlichen Situation dann...
Also, dass Bands zu größeren Agenturen gehen?
Wenn die Booker oder Bookerinnen dann das vorhaben, was denen erzählen?
Das ist davon abhängig, was für ein Verhältnis du zu deinem Booker, zu deiner Bookerin hast. Ich glaube, das kann man so... Ich meine, das ist einfach ein persönlicher, individueller Austausch. Also ich finde auch, wenn ich jetzt die Agentur wechseln würde, würde ich mir natürlich im Vorfeld auch Gedanken machen, so, was bringt das mir? Ja, was kann das im Prinzip meinem Portfolio irgendwie bringen, so habe ich dadurch irgendwie bessere Möglichkeiten, dass meine Acts auf Festivals spielen, Support-Geschichten, werde ich irgendwie anders wahrgenommen, so das ist dann, glaube ich, einfach eine Sache, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, da gibt es nicht irgendwie nur Positives und nur Negatives. Okay. Das ist eine Sache, die man rausfinden muss. Ja. So.
Okay. Was war dann für dich der Grund, da zu sagen, okay, das Thema so Major ist für mich beendet, ich gehe jetzt quasi wieder in einen anderen Bereich, so ein bisschen Indie zurück?
Das hatte nichts, absolut nichts mit dem Major zu tun. Ja. Also ich wäre, glaube ich, immer noch bei der Warner, beziehungsweise bei Neuland. Also Neuland ist ja nicht mehr bei der Warner. Ja. Vielleicht hätte sich das dann geändert, aber wir sind damals, also meine Frau und ich sind damals von Berlin nach Hamburg gezogen so, und uns hat es da aber nicht so gut gefallen.
Oh.
Ja, also, und dann haben wir halt gesagt, wir wollen keine Fernbeziehung führen, so, sondern wir gehen zurück nach Berlin. Und ich habe das natürlich frühzeitig mit meinem damaligen Chef kommuniziert, und das hat aber halt damals nicht geklappt. Vor ein bisschen mehr als 10 Jahren hat dann damals der Oberchef von der Warner, Bernd Dopp, der wollte einem Homeoffice nicht zustimmen. So. Und dann habe ich gesagt, sorry, dann geht das nicht. Ja. Dann bin ich weg, dann bin ich raus.
Okay.
Also es waren ganz, ganz persönliche, also wirklich persönliche Gründe, da wegzugehen. Ich habe das, also da hat man lange mit mir gerungen, so, aber letztendlich war das die beste Entscheidung. Mhm.
Dann warst du noch mal ein paar Jahre bei Landstreicher, hast du es eben erzählt, und bei Selective Artists. Was war für dich dann der Grund, 2018 zu sagen, hey komm, jetzt mache ich mich wieder selbstständig?
Mhm. Als ich bei Neuland wegging, fing das mit diesem ganzen, also habe ich für mich selbst festgestellt, dass ich diese Genre, also vor allem die Neoklassik, viel stärker bearbeiten möchte. So. Mhm. Da hatte ich ja schon mit.
Warum?
Ich habe gemerkt, dass es da einfach ein krasses Wachstumspotenzial gibt. So. Okay. Ich habe damals ja mit Olaf vorfing ich 2007 an zu arbeiten. Der war dann eine Weile lang echt der einzige Act in die Richtung. Und dann kam der Lambert mit dazu, Federico Albanese. Und man hat einfach gemerkt, so, da passiert was. Ne? Also auch Veranstalter, Clubs, Festivals, die buchen den Olaf vor, das hat ihnen so gut gefallen. Die würden aber auch gerne noch andere Themen da veranstalten, in dem Kontext mit in Kirchen, kleinen Theatern und sowas. Und er hat mich ja immer stärker darauf konzentriert und habe dann aber auch in den Jahren, wo ich bei Landstreicher und bei Selective war, auch dieses Portfolio, da kommt die elektronische Musik noch mit dazu, immer stärker ausgebaut. Und ich habe gemerkt, ich will raus aus diesem sehr diversen Selective Artist zum Schluss Portfolio, wo alles dabei war, von Mainstream Pop bis Rock und wie auch immer, ja. Und ich war dann, hatte dann da so meine Neoklassik und Elektronik-Ding, die größtenteils ja auch international gearbeitet wurden und nicht nur so domestic in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ich habe gesagt, ich muss das einfach mit einem eigenen Brand kommunizieren. Und dann war das auch irgendwie naheliegend, das selbst zu machen.
Ja. Ja. Das heißt, im Gegensatz zu dem, so wie du früher damals Two for the Road gestartet hast, war jetzt der komplette Plan sozusagen da, wie es gehen muss, wie es laufen kann. Das war schon alles ausgearbeitet.
Ja, ich glaube, einen großen Plan, du brauchst einen Arbeitsplatz, brauchst eine E-Mail-Adresse und eine Domain, und die Namensfindung, die war ein bisschen schwieriger, so, die hat ein bisschen gebraucht, aber dann musste man kündigen und hat gesagt, ich fange jetzt zum 1.5. fange ich meine eigene Agentur an, und dann hat man losgelegt.
Aber dir war schon klar, dass du in der Nische auch bleiben willst?
Ja, das war die Entscheidung. Also genau. Ich meine, das war letztendlich das Argument zu sagen, ich muss da raus, ich will die Nische noch viel stärker beackern und bearbeiten. Ja.
Wie war damals, wie ist jetzt so diese Konkurrenzsituation? Ist das so nischig, dass du sagst, ey, da kann ich ganz entspannt arbeiten, da ist eben nicht so dieses Hauen und Stechen, wie vielleicht in so einem Rockbereich?
Total, ja, wirklich. Also ich mache das ja jetzt schon, also diese Nische schon lange, und kenne mich da auch, glaube ich, ganz gut aus, und auch die Mitarbeitenden kennen sich mittlerweile auch ganz gut drin aus, und wir haben einfach ein extremes Alleinstellungsmerkmal. Ja. Und das bekommst du von beiden Seiten letztendlich mit, so, also von potenziellen neuen Künstlerinnen und Künstlern, die sich dann bei uns melden, weil sie mit uns zusammenarbeiten wollen, aber halt auch aus der Veranstaltungsseite, wo es wirklich auch Veranstalter, Festivals, gibt, die einfach sagen, wir wollen mit euch mehr zusammenarbeiten, so, weil wir jetzt gerade eine neue Spielstätte erschließen und da passt dieses ganze Neoklassik-Zeug perfekt rein. So, ja?
Ja. Ja. Krass. Das heißt, ihr arbeitet international, das bedeutet wirklich weltweit.
Weltweit, ja. 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 Also ich würde sagen, 80-85% unseres Geschäftes sind Konzerte, die außerhalb von Deutschland stattfinden.
Ja.
Krass. Und also bei den Acts, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, ist es meistens Europa als exklusiver Wirtschaftsraum, Konzertraum, mit dem wir arbeiten. So bei neueren Signings, die wir jetzt so seit 2-3 Jahren machen, versuchen wir auch die Welt komplett abzudecken, so mit Partneragenturen in den jeweiligen Bereichen.
Ja. Nimm uns mal mit, wie groß ist denn jetzt gerade das Team bei
dir? Wir sind zu 10.
Zu 10, das heißt eben, was ich vorhin fragte mit der Personalverantwortung, die ist jetzt auf einmal voll da. Mhm. Musstest du das lernen oder war das auch ein relativ natürlicher, einfacher Prozess für dich?
Das ist immer noch nicht so einfach. Das ist schwierig so, weil ich natürlich auch in erster Linie noch ein Booker bin. Und,
ist doch ein internationales Team, richtig, ne?
Ja. Also, wir sind ja in Berlin ansässig. Deshalb bleibt das nicht aus so, dass du, weil wir halt auch viel international arbeiten, dass du dann halt auch entsprechend Leute mit Leuten sprichst und Leute auch einstellst, die halt dann auch wiederum aus dem Netzwerk kommen. So, ne?
Ja.
Und also ich buche nach wie vor noch unheimlich gerne Tourneen, Konzerte, stehe auch unheimlich gerne noch im Austausch mit den ganzen Künstlerinnen und Künstlern, mit dem Management so. Aber muss natürlich auf der gleichen Seite auch gucken, dass, ne, Arbeit delegieren, gucken, was das Team will, wie man alle glücklich und happy macht und so. Und das ist nicht immer einfach und ich glaube, ich mache es auch nicht immer richtig. Aber ich habe sie auch nie richtig gelernt. Ne? Also das ist eine Sache, wo ich mir dann halt auch im Austausch mit Freunden und in ähnlichen Positionen auch immer wieder irgendwelche Ideen hole und Dinge diskutiere.
Ja. Hast du grob eine Idee, wie viele Konzerte quasi im Jahr über eure Schreibtische gehen zur Einordnung?
Boah, nee. Kann dann sein, dass letztes Jahr so um die 600-700 waren?
Okay.
Ja.
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 Wahnsinn. Okay, jetzt nimm uns doch nochmal mit in diese Nische. Also ich finde das ja nach wie vor spannend, dass es das ja auch anscheinend gibt, dass es immer noch Nischen sozusagen gibt. Wobei ich das halt total krass finde. Also ich muss gestehen, ich kenne mich da nicht gut aus. Ich habe das natürlich im Vorfeld alles recherchiert, was das für Künstlerinnen und Künstler sind und bin echt hinten rüber gekippt. Dann, ne? Wenn man sich die Zahlen dann auch anguckt, das ist ja das, was ich dann so sehen kann. Zum Teil Millionen Spotify Followerinnen, Hörer und so weiter. Total krass. Das wäre so der bekannteste, größte Act, den ihr gerade habt.
Ja, jetzt nach wie vor Olafur, würde ich sagen, so in der klassischen Neoklassik-Ebene. Also
Olafur Arnalds,
genau.
Aber auch Hoschka.
Ja, gut, ich meine, den kennt man natürlich so hier, vor allem hier bei uns in Deutschland auch, aufgrund seiner Soundtrack-Erfolge, auf dem Oscar, den er letztes Jahr bekam. Hania Rani, polnische Pianistin, Komponistin, die das ganze Genre jetzt auch noch so ein bisschen neu definiert, weil sie auch anfängt, also Vocals, also sie hat jetzt auf dem letzten Album, glaube ich, 3 oder 4 Stücke drauf gehabt mit Gesang. Das geht eher da in so eine Kate Bush meets Radiohead-Ecke, also viel Elektronik noch mit drin. Da tut sich gerade sehr, sehr viel. Also auch das war am Anfang ja Neoklassik immer so Klavier, Solo-Piano, ein bisschen Elektronik noch mit dabei. Das hat sich sehr, sehr geändert. Ist auch viel diverser geworden. So, ich meine, das auch Solo-Cello mit Loops gibt es da mittlerweile, Gitarre. Also sehr nach wie vor Instrumentalmusik im größten Sinne. Und
wen spricht man damit an? Also habe ich mich, also der erste, wenn man gar nicht nachdenkt, ist vielleicht, ja gut, da gehen dann so alte Leute hin. Aber wenn du dich dann umschaust, so auf Instagram und so, da denkst du so, wow, ist ja auch, kommt ja auch total hip und jung daher. Ist das ganz total divers dann?
Ich meine, vor ein paar Wochen war ich bei Hanni auf einem Konzert in München und das war ein komplett unterschiedliches Publikum. Ne? Hast du, also so, ne, Abiturienten bis Rentner.
Deren Lehrer.
Ja, ja, keine Ahnung. Also da kann alles hingehen. So, für mich war das immer also der größte so in dem ganzen Genre ist der Ludovico Einaudi. Und der hat ja in Berlin jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal die Waldbühne gespielt mit über 20.000 Tickets pro Show. So, ne? Und bin ich damals nach Hamburg gefahren und da saß so eine Familie bei mir im Abteil. Also die Oma, die Tochter, also die Großmutter, die Mutter und die Enkelkinder. So, und die sind alle drei dahin.
Krass.
Ja? Und da dachte ich mir auch so, das ist, also wenn du das schaffst, so, das ist so ein extremes Potenzial, so, also auch diese ganzen Leute abzuholen, so. Und durch dieses Instrumentale ist es ja auch so niederschwellig, so, ja. Also ich meine, das sind schöne Melodien, das kannst du da zur Entspannung anhören, musst nicht so richtig drauf, ist trotzdem anspruchsvoll. Also so ein Konzert von Ludovico, das fordert dich auch, weil es einfach nicht nur Solo-Piano ist, sondern da tauchen ja noch andere Instrumente auf. Und da hat eine komplette Band mit dabei. Kleine Lichtshow ist auch immer sehr entscheidend. Und für mich ist das, also das Zielpublikum, das ist für mich so dieses, naja, das so Personen im mittleren Alter, Bildungsbürger im weitesten Sinne, ne, die gehen gern essen, trinken guten Wein, fahren schönen Urlaub, haben bestimmtes Ambiente und eine bestimmte Ästhetik, da passt das einfach rein. Also letztendlich ist es halt eher so eine Klassik für die Menschen im Hier und Jetzt. So,
ja. Wie ist dein Ausblick? Also glaubst du, dass es noch größer werden kann? Also aus der Nische raus, wobei wenn das dreimal Waldbühne ist, ja auch nicht mehr Nische. So
ist
richtig.
Das nicht mehr. Ich glaube, Ludo ist nicht mehr, ist nicht mehr Nische. Ich glaube schon, dass das noch ein extremes Wachstumspotenzial hat, nach wie vor. Ja. Na klar.
Okay. Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal so ein Randthema aufmachen. Ich weiß auch nicht, ob du so viel dazu sagen kannst, aber du wirst schon auch Einblicke haben oder das zumindest vielleicht auch beurteilen können. Was mir dabei aufgefallen ist, und du hast es natürlich eben auch schon so ein bisschen beschrieben, bei der Musik, den diese Artists machen, es ist natürlich viel so dieses Mood-Ding, ne? Also da gibt es ganz viele Spotify-Playlisten, zum Beispiel dann so Chill, Relax, Fokus, hast du nicht gesehen. So. Und darüber kommen ja zum Teil dann noch extreme Streaming-Zahlen. So. Das wäre nämlich jetzt mal so die Frage, ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, inwieweit du merkst, dass das einen Zusammenhang hat, gerade mit den Artists, die du ja schon wirklich seit Jahren dann auch betreust, also quasi zum Teil ja dann auch vor Spotify. Also ist das dann nochmal so ein Wachstumshebel gewesen oder ist eben so diese Mood-Musik, die bösartig gesagt, die Fahrschulmusik, das interessiert keinen, Hauptsache, das ist, klingt gut. Also läuft das dann eigentlich über einen anderen Kanal?
Du meinst so die Konversion?
Ja.
Ich hab viele Plays auf Spotify,
genau.
Und ich verkaufe auch viele Tickets.
Ja.
Das geht, in den meisten Fällen geht das überhaupt nicht auf.
Ja.
Ja.
Okay.
Also wir haben Projekte, da hast du 1,5 Millionen, 2 Millionen hier Monthly Listener und die verkaufen kein Ticket.
Wahnsinn.
Weil die dann halt in irgendwelchen Playlisten Peaceful Piano und Co. stattfinden und das läuft bei den Leuten einfach nur durch. Da hört sich vieles einfach auch gleich an und ich glaube nicht, dass sie dann wirklich auf den Gedanken kommen, oh, das muss ich mir erst mal genauer anhören und oh, der Act spielt jetzt übermorgen in der Passionskirche in Berlin, da kaufe ich mir jetzt noch eine Karte. So. Das ist selten der Fall. So.
Kriegst du denn mit, dass diese Artists dann unter Umständen jetzt auch so ein bisschen Angst haben, dass das zurückgeht, also mit diesen Mood-Playlisten, dass das dann einfach ersetzt wird durch KI, und hast du nicht gesehen, also sprechen die da auch mit dir vielleicht drüber?
Nee, habe ich jetzt bisher noch nicht gehabt, die Unterhaltung.
Okay. Das ist dann ein anderer Bereich, ne? Weil das ist ja auch so eine Entwicklung, die immer wieder diskutiert wird, dass die dann halt quasi die solche Künstlerinnen und Künstler dann da wieder rausfliegen und das dann einfach komplett ersetzt.
Wir müssen auch sagen, dass viele unserer jetzt so Neoklassik-Projekte, denen ist das Touring einfach so wichtig, dass das immer parallel und auch immer stattfindet. So, ne? Und wir haben schon öfters mal so Acts angeboten bekommen, die einfach so richtig extreme Streaming-Zahlen haben. Und da tue ich mir, oder tun wir uns einfach auch oft schwer, die überhaupt ins Programm zu nehmen, so, weil wir diese Konstante nicht so richtig erkennen können so, und auch Angst davor haben, dass du das jetzt nicht abbilden kannst im Ticketing. Wir haben das ab und an schon mal ausprobiert und es hat nicht geklappt, deswegen sind wir da sehr skeptisch und arbeiten lieber mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die einfach so dieses Selbstverständnis des Touring parallel zum Produzieren und Veröffentlichen mitbringen.
Wo sind denn dann quasi die Angriffspunkte, um das groß zu machen? So diese berühmten Hebel. Läuft das über Social Media? Läuft das über Feuilleton? Also worüber wachsen die dann? Oder kriegt ihr dann die Passionskirche in Berlin voll, wenn da jemand spielt?
Naja, also ich glaube, es gibt jetzt, wahrscheinlich gibt es zwei Antworten da drauf. So. Einmal ist es halt, dass du musst deine Fans ansprechen, klar, über Paid Media, wie auch immer. Und dann, was auch extrem wichtig ist, sind diese ganzen Syncs, die stattfinden.
Ja.
Ja, also die Grand Brothers zum Beispiel, ein Duo aus Berlin und Zürich, die sind einfach überall präsent. Ich meine, du kannst jeden Tag, glaube ich, Deutschlandfunk anmachen und du hörst da irgendwie ein Snippet von denen so. Weil es einfach sich gut integrieren lässt so. Und tolle Film-Syncs schon gehabt. Riesengroßen Frankreich, coole Markensyncs, Werbung etc. Und das zahlt dann halt auch auf den Namen ein. Die haben jetzt nicht die allermeisten Instagram-Follower und nicht die allermeisten Spotify-Hörer. Aber das ist oft auch, also für sie ist das extrem wichtig, so diese, ne, du sprichst dein Publikum von verschiedenen Seiten an.
Ja.
Gehen ins Kino und hören den Track, im Radio läuft da, in Spartensendungen und so. Und das verkauft dann wirklich auch Karten.
Okay. Interessant. Aber da hast du jetzt, du hast ja jetzt nicht so einen Einfluss drauf, oder ihr als Agentur. Also was würdet ihr machen? Dass es
einen Sync gibt, meinst du?
Genau.
Nee, haben wir nicht.
Aber worauf würdet ihr Wert legen? Wenn ihr eine Tour macht, wenn es um Konzerte geht, welche Kanäle würdet ihr bevorzugen?
Okay, irgendwo, das sind die Veranstaltungsorte, die sind extrem wichtig, würde ich sagen. Ja. Ist es nach wie vor so, dass ein Konzert in der Berliner Philharmonie besser verkauft als in einer, wie heißt das jetzt da, diese komische Verti Music Hall oder so?
Ist das wirklich so, dass das am
Ort
liegt?
Ja, das liegt am Ort. Ich meine, okay, das sind auch Orte da.
Deshalb spielt keiner in Melle.
Ja. Ich habe dann eigentlich ein Stadttheater.
Schwierig.
Ja. Da gehen Leute einfach, okay, gehen die gerne hin, weil es einfach auch, glaube ich, so in ihrem Bildungsbürgerkanon als ein hochwertiger Ort angesehen wird. So, da machst du dich schick, da trinkst vorher noch einen Sekt und isst eine Brezel in der Pause und guckst da dann aber gleichzeitig, also auch dieser Bruch, ja, also wir hatten ja auch schon Christian Löffler, elektronischer Produzent, in der Philharmonie in Berlin und die Leute lieben es. Die gehen da hin, kaufen sich eine Karte, ziehen sich schön an und warten dann drauf, dass sie aufstehen können, um im Prinzip in einem bestuhlten Umfeld zu tanzen, ja, zu raven. Und das ist oft auch so ein bisschen so dieser, dieser Clash und das merkst du einfach, dass Orte extrem wichtig sind. Also für die Musik so, ne? Für ein Pop-Rock-Thema ist das jetzt, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber wenn es so ein bisschen so um Ambiente geht und die Ästhetik, die auch von der Musik ja auch abgebildet wird, dann ist es so schöner, sowas in einem italienischen Theater sich anzugucken.
Wie schwierig ist das denn, dann genau diese Spots zu buchen, zu finden, in seiner Kartei zu haben oder?
Und das ist ja dann der Job der Veranstalterinnen und Veranstalter.
Ja.
Und die machen sich da ja auch Gedanken und die wissen ja auch, dass sich sowas besser verkauft und dass du für sowas im Zweifel auch vermutlich mehr Eintritt verlangen kannst. Ne? Auch wenn die Initialkosten in der Philharmonie höher sind als in einem vergleichbaren konventionellen Venue, kannst du dann aber in der Philharmonie trotzdem nochmal so einen Special-Bonus draufschlagen.
Okay.
So,
was mich jetzt nochmal interessieren würde, wir sind da eben so ein bisschen drüber weggekommen, aber das war ja damals auch wirklich extrem in den Zeitungen. Das war ja auch so, dass ich sagte, naja, am bekanntesten ist ja wahrscheinlich Hauschka, eben Volker Bertelmann. Und einen Oscar zu bekommen, ist ja auch einfach krass.
Mhm.
Was bedeutet das denn fürs Booking? Gage verdoppelt sich? Alle wollen ihn haben? Oder kommt das gar nicht bei dir an?
Viele wollen ihn haben, auf jeden Fall. Bei Volker ist es ein bisschen das Problem, dass er einfach durch den, also ich glaube, der Oscar hat ihm extrem geholfen, sich in diesem ganzen Soundtrack-Business zu etablieren. Also er ist wirklich so ein Household-Name bei den großen amerikanischen Produktionen, was es uns erschwert, Konzerte für ihn zu buchen, weil er einfach so viele Produktionen im Studio hat und er ist nicht mehr verfügbar.
Ja.
Also ich habe mit Volker arbeite ich jetzt seit einem knappen Jahr zusammen und ich hatte mir echt wusste so, dass er nicht so verfügbar sein wird wie andere, weil ich auch wusste, dass das Soundtrack-Business für ihn einfach aktuell wichtiger zu werten ist. Ich hätte schon mal gedacht, dass wir locker, keine Ahnung, dass wir 10, 15 Gigs vielleicht hinbekommen dieses Jahr. Jetzt sind es, glaube ich, 3. Ja?
Okay.
Und jetzt müssen wir auf nächstes Jahr zielen, so, weil einfach so viele wichtige Studioproduktionen im Kalender stehen hat, die jetzt einfach Vorrang haben. So.
Ja, okay. Klar. Also das klingt ja wirklich, du hast es gesagt, so die Nische ist super. Du hast eigentlich ja auch eine große Agentur aufgebaut. Wie oft kriegst du denn mal einen Anruf, dass du verkaufen könntest oder übernommen würdest?
Der ist bisher noch nicht eingekommen.
Echt nicht? Nee. Also es ist tatsächlich auch da so eine Business-Nische, wo du sagst so, ey.
Ich glaube viele super.
Weil es ist ja große
viele Acts. Viele von den Agenturen, die dafür, glaube ich, in Frage kämen, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Die wissen überhaupt nicht, wie das Business läuft. Also das, was wir machen.
Es ist ja gut, dass du redest drüber.
Ja. Mal gucken, was jetzt passiert.
Ja.
Ne? Ich glaube, also jetzt so Event-Team zum Beispiel. Ich glaube, das ist einfach nicht, also da geht es ja darum, dieses ganze Tour-Promoter-Business hier in Deutschland abzudecken. So, ja. Also ich weiß nicht, ob die das wirklich auf dem Schirm haben, dass wir wirklich als eine internationale Agentur arbeiten.
Was ja, aber dann auch, wie gesagt, also große Namen, große
verhältnismäßig, ja. Ne? Also ja.
Ja, ja. Schon.
Guck mal, ich meine, jetzt Chiasmus kommen jetzt auf Tour, die machen jetzt im Herbst, machen sie die Columbia-Halle, das sind, wenn alles klappt, 3.500 Tickets.
Sagt da so nebenbei.
Ja, aber das ist viel, ne? Das ist ja verdammt voll. Viel für uns so, und ich bin da total dankbar und ich würde mich extrem freuen, wenn wir das hinbekommen, so, weil es ein Riesenschritt ist für Chiasmus, aber auch für Christian Löffler, der die Columbia-Halle spielen wird im November. Das ist die größte Show ever in Deutschland für beide. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was die großen deutschen Agenturen auf dem Schirm haben. So, ne? Also wir sind noch weit davon entfernt, diese 5, 6, 10.000er Dinger zu füllen. Dafür ist es wirklich noch viel zu nischig. Mhm. Ja?
Okay.
Also wie gesagt, dieses Ludovico Einaudi-Ding, das ist so mein Ziel. Ja? Das denke ich mal, ist realistisch, das irgendwann zu schaffen mit einem von unseren Acts. Aber das wird, glaube ich, noch brauchen.
Okay. Jetzt mal so ein bisschen allumfassender oder ein bisschen allgemeiner gefragt, so wie ist denn dann, du hast eben schon gesagt, dein Blick eigentlich für diese Nische ist eigentlich sehr gut, es kann weiter wachsen, aber wie ist generell so dein Blick auf live? Wie schaust du so in die Zukunft? Mit einer Sorgenfalte, mit viel Mut?
Mit sehr viel Mut, ja. Und mit sehr viel Zuversicht. Aber gleichzeitig auch mit sehr viel Demut, so, weil wir einfach total. Also für jede Tour, die klappt und die nicht abgesagt werden muss, weil die Karten nicht verkaufen, dankbar sein müssen. So. Und das tut uns, also ich finde, bei uns geht das gerade noch. Natürlich hast du auch Tourneen, die nicht so performen, wie man sich's erwünscht, ja, oder wie es auch sich die Künstlerinnen und Künstler erwünschen, wie sich die Veranstalter erwünschen. So. Aber bisher klappt das gut.
Ja.
Und da gibt es auch nach wie vor ein Wachstum bei den großen Namen bei uns. Deswegen bin ich da eigentlich ganz, ganz positiv gestimmt. Also ich sehe da, es ist viel im Markt, sehr viel Konkurrenz. Ich glaube, der Markt, das ist auch das große Problem. Also es ist einfach viele um das gleiche Publikum fighten.
Ja.
Diese ganze Inflationsgeschichte, Leute haben weniger Geld in der Tasche, die habe ich jetzt so persönlich noch nicht so richtig wahrgenommen, so im Ticketing. Ja? Ja. Festivals kann ich so richtig beurteilen, weil wir mit den großen Festivals nichts zu tun haben. Und deswegen interessiert mich das auch in erster Linie nicht so, so extrem, ob jetzt irgendwie Lollapalooza ausverkauft oder auch nicht. Ich finde, oft ist es einfach auch ein Problem der Positionierung. Schaffe ich da wirklich auch ein Programm, das Leute anspricht? So? Also das ist ein großes Fragezeichen für mich manchmal. Mhm. Im Deutschen, vor allem auch im deutschen Festivalmarkt. Aber ich kann nur sagen, dass es also bei uns noch so, ne, toi toi toi, eigentlich gut läuft. So.
Cool.
Ja.
Was glaubst du, wie viel Prozent von dem, was du jetzt so geschaffen hast, weswegen du jetzt hier sitzt, war Glück? Und wie viel war harte Arbeit?
Ja, ich glaube, ganz viel Glück.
Ja.
Ja. Einfach zu, also ich würde es wahrscheinlich immer wieder so machen, aber es waren dann einfach die richtigen Bauchentscheidungen. Ja.
Okay, ja. Interessant.
Und natürlich auch Austausch mit ganz vielen Freunden und Bekannten aus der Branche, die dir jahrelang halt auch ihr Ohr und ihre Meinung schenken. So, ja. Ne? Also der Austausch mit denen war mir immer extrem wichtig. Und hat mich, glaube ich, auch zu dem gemacht, der ich jetzt gerade bin mit der Agentur und auch mit dem Team.
Ja. Ja. Damit einhergehend, auch dann nochmal Frage, Austausch, hast du immer wieder betont, wie wichtig das ist, das Netzwerk. Wie entdeckst du neue Acts? Genau darüber?
Genau durch das Netzwerk, ja. Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder kriegst du was gesteckt von einer Person, die du kennst. Also diverse, aus diversen Ebenen, ob das jetzt Management, Label, Verlag, Veranstalterin, Veranstalter, die sagen, hör mal, guck mal hier, hab da letztens eine Show gemacht, lief super, gibt noch keine Struktur, gibt noch kein Netzwerk, setzt euch mal zusammen. Oder du wirst einfach direkt angesprochen. Ja. Das passiert auch immer wieder.
Okay, interessant. Ralf, ganz herzlichen Dank, dass du das alles mit mir, mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Dankeschön.
Ich werde die Augen offen halten, wann irgendwann mal Acts von dir in Männer spielen.
Kommen, ja.
Und danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Vielen Dank.
Ciao.
Cool.
Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Gerne bei LinkedIn, über unsere oder auch meine Kanäle. Lasst gerne mal eine Meinung da. Das würde mich natürlich sehr freuen, um weiterhin auch hier solchen Content produzieren zu können. Und damit ihr auf dem Laufenden bleibt und genau wisst, wann eine neue Folge kommt, abonniert den Podcast natürlich gerne. Und ich wünsche euch jetzt noch ein paar schöne Tage. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen bedanke ich mich auch bei Ticketmaster für die Unterstützung für diesen Podcast. Also macht es gut und ciao.